willkommen zu dieser Sendung von Radio Praga. Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Die Tschechische Republik hat sich bisher noch nicht entschieden, ob sie sich an dem US-amerikanischen System der Raketenabwehr beteiligen wird. Diese Möglichkeit werde erwogen, sagte heute der tschechische Außenminister Cyril Svoboda vor Journalisten. Ich möchte alle versichern, dass kein Mitglied der tschechischen Regierung gesagt hat, ob wir uns für die eine oder andere Möglichkeit entschieden haben, sagte Außenminister Svoboda weiter. Er räumte jedoch ein, dass die Regierung zu dieser Angelegenheit eine allgemein positive Einstellung habe. Mehr als 11.300 tschechische Bürger haben seit Mitte April eine Solidaritätserklärung mit Israel unterschrieben. Die Petition verurteilt die terroristischen Anschläge gegen die Israelis. Die Autoren dieser Petition haben die Unterschriften heute der stellvertretenden Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Abgeordnetenhauses Hanna Orgonikova übergeben. In der Petition wird so wörtlich die palästinensische Propaganda abgelehnt, die zum Judenhass erzieht. Ferner wird darin Beunruhigung über eine Haltung geäußert, die weder zwischen Verteidigung und Aggression noch zwischen Tätern und Opfern unterscheidet. Die Autoren der Petition nehmen an, dass noch weitere Unterschriften dazukommen werden, da die Unterschriftenaktion mindestens noch bis Ende des Jahres läuft. Premier Wladimir Schpiller und Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík haben heute in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten Hamid Karzai und dem afghanischen Verteidigungsminister Muhammad Fahim über militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit verhandelt. Im Einzelnen ging es unter anderem um die mögliche Erneuerung von Zementfabriken, die die Tschechoslowakei seinerzeit in Afghanistan gebaut hatte. Der afghanische Präsident sagte nach dem Treffen, sein Land habe bereits in der Vergangenheit ausgezeichnete Beziehungen zur Tschechischen Republik gehabt und wünsche sich für die Zukunft eine weitere Intensivierung der Kontakte, insbesondere im Bereich der Bildung und in Form von Projekten zur Erneuerung des Elektrizitätssystems. Spittler und Tvrdík trafen außerdem mit dem Oberbefehlshaber der internationalen Schutztruppen für Afghanistan zusammen. Auf dem Programm steht weiter ein Treffen mit Außenminister Abdullah Abdullah und mit den tschechischen Ärzten des 6. Feldlazaretts. Knapp eine Woche nach Bekanntwerden des dritten BSE-Falles in der Tschechischen Republik wurde das Auftreten der Rinderseuche bei einer weiteren Kuh registriert. Sie stammt aus einem Landwirtschaftsbetrieb im Umkreis von Prag und wurde am 2. Oktober geschlachtet. Darüber informierte heute der Sprecher der staatlichen Veterinärbehörde Josef Duben. Das Ergebnis muss noch durch einen Kontrolltest bestätigt werden. Erst am Dienstag war der dritte BSE-Fall in Tschechien bestätigt worden. In der Tschechischen Republik wurden bisher über 245.000 Stück Vieh auf BSE untersucht. Soweit die Nachrichten, durch die weitere Sendung führt zum Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Auch in unserer heutigen Sendung haben wir wieder einiges für Sie vorbereitet, und zwar Beiträge zu folgenden Themen. Die Irak-Krise und ihre Opponenten. Welche Haltung hat die Tschechische Republik zu dem sich immer bedrohlicher abzeichnenden Konflikt? Das von der Flutkatastrophe stark betroffene Chemiewerk Spolana na Ratowice und die Folgen der dortigen Überschwemmungen. Ist möglicherweise auch giftiges Dioxin ausgespült worden? Das dritte Potsdamer Forum. Gibt es neue Erkenntnisse zur gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte? Mit diesen und weiteren Fragen setzen wir uns in den nächsten Minuten in unserem Tagesecho auseinander, dem sich die Sendereihe Begegnungen anschließen wird. Zu all unseren Programmpunkten wünsche ich gute Unterhaltung und einen ungestörten Empfang. Wie Sie unsere Nachrichten entnehmen konnten, sind bzw. waren der tschechische Ministerpräsident Wladimir Spittler und sein Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Donnerstag zu Besuch in Afghanistan. Sie sind die beiden ersten Repräsentanten einer Regierung der selbstständigen Tschechischen Republik, die nach Afghanistan gereist sind. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Minister Tvrdík und der damalige Außenminister Jan Kavan bereits am 2. Juni einen gemeinsamen Besuch nach Kabul unternehmen. Doch dieser ist vor 4 Monaten aus Sicherheitsgründen in letzter Minute abgesagt worden. Ein Vorgang, der in den Medien gehörige Aufmerksamkeit fand und der den tschechischen Botschafter in Pakistan und Afghanistan, Peter Pšibík, veranlasste, die Absage öffentlich zu kritisieren. Pšibík, der den Besuch zu dieser Zeit maßgeblich vorbereitet hatte, wurde daraufhin am 9. Juli vom Amt des Botschafters abberufen. Warum offizielle Reisen tschechischer Politiker nach Afghanistan so wichtig sind für das von Armut und kriegerischen Auseinandersetzungen arg gezeichnete Land, verrät ein Blick in die Vergangenheit der tschechisch-afghanischen Beziehungen. Die ehemalige Tschechoslowakei hatte in Afghanistan einen guten Ruf. Zur Zeit der afghanischen Monarchie herrschte eine fruchtbare wirtschaftliche Zusammenarbeit vor. Tschechoslowakische Fachleute errichteten in Afghanistan Zucker- und Zementfabriken, eine Obstkonservenfabrik in Kandahar, einen Schlachthof und einen Reparaturbetrieb für Waffen in Kabul. Aus der Tschechoslowakei kamen des Weiteren Maschinenbaueinrichtungen, Lastkraftwagen, Traktoren und landwirtschaftliche Geräte ins Land. In Kabul verkehrten tschechische Oberleitungsbusse. Schuhe aus der Tschechoslowakei wurden in Afghanistan als die besten in der Welt gerühmt. Aus Afghanistan wiederum wurden vor allem Mandeln, Rosinen, Gewürze, Wolle und Baumwolle in das Herzland Europas eingeführt. Die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel wurde auch nach dem republikanischen Umsturz im Jahr 1973 fortgesetzt. Nach dem Antritt des Linksregimes in Afghanistan im Jahr 1978 wurde sie sogar auf die politische und militärische Sphäre ausgeweitet. Ende der 80er Jahre begannen die beiderseitigen Handelsbeziehungen zu stagnieren und zum Ende des Jahrhunderts bewegten sie sich unter dem nicht anerkannten Taliban-Regime gegen Null. Im Jahr 2001 verzeichnete das tschechische Statistische Amt weder einen Import noch einen Export. Gegenwärtig machen insbesondere die humanitäre Hilfe Tschechiens und die tschechische Beteiligung an der Antiterroroperation Jendurik Frieden die beiderseitigen Beziehungen aus. Die Stippvisite bei den zu diesen Zwecken derzeit in Afghanistan stationierten tschechischen Soldaten stellte dann auch einen Teil des Besuchprogramms von Spittler und Würdig in Afghanistan dar. Den wichtigsten Grund der Reise aber hatte der afghanische Außenminister Abdullah Abdullah bereits im Mai dieses Jahres verkündet. Wir brauchen Freunde und ihr seid unsere Freunde, sagte er über die Tschechische Republik, die diese Rolle nun auch nachdrücklich in Afghanistan einnehmen will. Der Chefwaffeninspekteur der Vereinten Nationen für den Irak, Hans Blix, unterrichtete am Donnerstag den Weltsicherheitsrat über das Ergebnis seiner Wiener Gespräche mit irakischen Vertretern. Der Irak-Konflikt stand auch am Mittwochabend im Zentrum eines vertraulichen Gesprächs zwischen dem französischen Präsidenten Jacques Chirac und dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder in Paris. Und last but not least einigte sich US-Präsident George Bush mit Spitzenvertretern des US-amerikanischen Abgeordnetenhauses auf einen Irak-Entschließungsentwurf, der ihm die Vollmacht zu einem Militärschlag gegen den Irak gibt. In Tschechien ist jedoch wenig aus der Politszene zu hören, was auf eine Position des Landes zur Irak-Frage schließen ließe. Die einzige deutlich hörbare Stimme war kürzlich die von Präsident Václav Havel während seiner USA-Visite. Mit seinen Äußerungen macht sie nun Jitka Martkova im folgenden Beitrag bekannt.
In den USA liebt man Václav Havel. Bush hat in Havel einen Freund gefunden. Havel verabschiedet sich von den USA und hilft Bush. Havels glückliche 13. So unähnlich titelten die tschechischen Tageszeitungen in der dritten Septemberwoche, als Václav Havel zu seinem 13. und zugleich letzten Besuch als tschechisches Staatsoberhaupt in den Vereinigten Staaten weilte. In der Tat, abgesehen von der internationalen Position der Tschechischen Republik, wurde Havel hier hofiert als quasi eine der bedeutendsten Personen dieses Planeten. Mr. President, Sie sind eine bemerkenswerte Persönlichkeit, beteuerte George W. Bush, als er Havel vor laufenden Kameras im Oval Office in des Weißen Hauses willkommen hieß. Er nannte ihn ein Symbol von Mut und Entschlossenheit sowie einen Mann, der helfe, die Welt zu verändern. Als dann die ersten Informationen zu Havels Besuch aus Übersee nach Prag gelangten und Schlagzeilen machten, gab es zu lesen und zu hören. Havel unterstütze einen Angriff auf den Irak. Und es sah ein bisschen so aus, als ob der US-Präsident für seine Irak-Pläne den ersten wahren europäischen Falken in seinem tschechischen Amtskollegen gefunden hätte. Das Böse müsse man in Keime ersticken, sagte Havel im Gespräch mit Bush. Er verglich das Regime Saddam Husseins mit dem Hitler-Deutschland des Jahres 1938 und meinte, wenn sich Europa damals zusammengeschlossen hätte, hätte sich später nicht der Gewalt stellen müssen. Soweit das A, dem aber auch das B des tschechischen Präsidenten folgte. Gleichzeitig denke ich, sagte er, dass es nicht gut wäre, wenn die Amerikaner einen eventuellen Angriff allein durchführen würden. Dies könnte langfristig keine guten, wenn auch selbstverständlich unbeabsichtigten Folgen haben. Václav Havel sprach hierbei über die Notwendigkeit einer internationalen Gemeinschaftsaktion, in der die NATO eine Hauptrolle innehätte, falls Saddam nicht die vorgesehene Resolution des UNO-Sicherheitsrates akzeptieren sollte. Dies sei auch für die Zukunft der Allianz von großer Bedeutung, meinte er. Doch damit wäre dann auch das NATO-Mitglied Tschechien mit von der Partie. Schließlich sei gerade deshalb die 250 Mann zählende tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit schon monatelang in Kuwait stationiert und nicht etwa, weil es für ihre Soldaten wenig Platz in der einheimischen Kaserne gebe, schrieb kürzlich ironisch ein Kommentator der auflagenstärksten Tageszeitung in Tschechien, Mladá Fronta Dnes. Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche übten die Tschechen gemeinsam mit den ebenfalls in Kuwait stationierten deutschen und amerikanischen Truppen das Zusammenwirken bei einem simulierten Angriff mit radioaktiven, biologischen oder chemischen Waffen. Der Sprecher der Einheit, Major Ludwig Glavička, beschrieb ihre Tätigkeit für Radio Prag kurz und bündig folgendermaßen. Wir üben sehr hart und sehr intensiv hier unter den Wüstenbedingungen, einschließlich einer mehrstündigen Belastung in den Spezialanzügen, sagte Glavička. Der tschechische Generalstabschef Jiří Šedivý, der am letzten Wochenende ebenfalls in Kuwait und anschließend in Saudi-Arabien weilte, bestritt die Existenz eines Plans zur Einbindung der tschechischen Spezialeinheit in eine Militäroperation gegen den Irak. Jegliche Erwägungen zu diesem Thema bezeichnete er als verfrüht. Man habe nicht damit gerechnet, dass die Soldaten ihre Militärbasis in Kuwait verlassen und woanders eingesetzt werden sollten. Dazu müsste eine politische Entscheidung gefällt werden, sagte Šedivý. In der tschechischen Politlandschaft herrscht jedoch nach wie vor Stillschweigen.
Das von den Überschwemmungen im August stark betroffene Chemiewerk Spolana im mittelböhmischen Neratovice hat am Mittwoch in einem Teil seiner Anlagen den Betrieb wieder aufgenommen. Gleichzeitig wurde eine neue Studie bekannt, deren zufolge aus den überfluteten Arealen auch giftiges Dioxin ausgespült wurde. Näheres über die neueren Entwicklungen rund um die Firma erfahren Sie im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Am Mittwochvormittag begann wenigstens in einem Teilbereich der Produktion von Spolana wieder der normale Arbeitsalltag. Und noch im Laufe des Oktober sollen alle Areale des Werks nach und nach wieder in Betrieb gehen, mit Ausnahme derer, die direkt mit der Chlorverarbeitung in Verbindung stehen. Gerade wegen des Entweichens von Chlor war ja in Neratovice zweimal Katastrophenalarm ausgelöst worden. Doch auch wenn man sich um Normalität bemüht, Spolana kommt einstweilen nicht zur Ruhe. Denn ebenfalls am Mittwoch wurden die Ergebnisse einer Analyse veröffentlicht, die in der Elbe unterhalb von Spolana eine höhere Dioxinkonzentration nachwies als oberhalb des Werks. Die Konzentration im Wasser, so ein Sprecher von Greenpeace, sei zwar nicht alarmierend, jedoch könne das Gift, das sich im Boden ablagert, der Landwirtschaft in diesem Gebiet noch Probleme bereiten. Während des Hochwassers war vor allem die Informationspolitik der damaligen Werksleitung kritisiert worden. Ähnlich äußerte sich nun auch der Landeshauptmann der Region Mittelböhmen, Petr Bendl, der einen Sicherheitsausschuss zur künftigen Vermeidung ähnlicher Szenarien ins Leben gerufen hat.
Das, was ganz offensichtlich nicht funktioniert hat, war die Weitergabe von Informationen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Informationsbarrieren überwunden werden. Dass, kurz gesagt, beim nächsten Mal alle Beteiligten inklusive Spolana wissen, was sie wann zu tun haben, wen sie benachrichten müssen und so weiter. Deshalb gehe ich mit diesem Vorschlag in den Sicherheitsausschuss. Ich habe den Generaldirektor von Spolana zu der Sitzung eingeladen und ich würde mir von Spolana in dieser Hinsicht maximale Zusammenarbeit wünschen.
Der Generaldirektor der Firma, Miroslav Kuliha, versprach indes bis Ende Oktober eine gründliche Untersuchung aller entsprechenden Strukturen des Unternehmens, auf deren Basis dann verbesserte Schutzmaßnahmen etabliert werden sollen.
Was bedeutet uns heute die deutsch-tschechische Geschichte? Über diese Frage diskutierten am Mittwoch im Rahmen des dritten Potsdamer Forums Politiker, Historiker und Schriftsteller beider Länder. Organisiert wurde die Podiumsdiskussion vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa, einem noch jungen gemeinnützigen Verein, der sich dem gemeinsamen Kulturerbe Deutschlands und seiner östlichen Nachbarn verpflichtet fühlt. Einzelheiten zum dritten Potsdamer Forum hat Silja Schultheis im Gespräch mit unserem Berliner Mitarbeiter Julius Eschka für Sie in Erfahrung gebracht.
Herr Eschka, das Deutsche Kulturforum Östliches Europa fand diesmal unter dem Motto statt, böhmische Dörfer. Können Sie das etwas konkretisieren? Worum ging es?
Ich hatte etwas Bedenken, weil ich fürchtete, es würde wieder der alte Brei aufgekocht, aber erst nach 60 Minuten fiel der Begriff Benesch-Dekrete, was ich positiv ansehen möchte.
Worum ging es dann konkret, wenn nicht um die Benesch-Dekrete in erster Linie?
Es ging konkret um die Entkrampfung des deutsch-tschechischen Verhältnisses. Und es wurde Hoffnung auf die Jugend gelegt. Präzis gesagt, den jungen Leuten wird es nichts mehr bedeuten, dass diese nationalen Querelen und das Chauvinistische einmal existierte. Allerdings muss ich sagen, dass wenig Jugend da war, was dafür spricht.
Es fanden sich unter den Diskutanten ja Namen, die seit Jahren im Zusammenhang mit den deutsch-tschechischen Themen immer wieder auftauchen, zum Beispiel der Historiker Ferdinand Seibt oder Fürst Karl Schwarzenberg.
Aber auch die Vertreter der jüngeren Generation wie Anna Klutscharova und der Moderator Peter Broth und für Jiří Gruša eingesprungene Tomáš Kafka, also das ist eine Nachkriegsgeneration, die waren auch der Meinung, dass im Laufe der Zeit das Ganze versandet und sich biologisch ausdünnt.
Wurden denn auch irgendwelche konkreten Projekte erwähnt?
Der eingesprungene Tomáš Kafka hat sehr konkret über den deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gesprochen und man sah also in den Begegnungen Interesse der heutigen Jugend am östlichen Nachbar.
Kurze persönliche abschließende Frage. Es wird zuweilen bemängelt, dass eigentlich solche Diskussionen sich doch immer wieder im Kreis drehen. Sind Sie der Meinung, dass man mit so einer Diskussion auch eine Öffentlichkeit erreicht?
Der Saal war erstaunlicherweise voll. Ich habe ja alle diese Abende miterlebt oder Veranstaltungen zu diesem Thema. Und da muss ich schon sagen, dass das gestern einer der gelungensten war. Und das wurde mir auch von Teilnehmern bestätigt. Ich sprach nachher noch mit Leuten aus dem Publikum und sie sagten, sie hätten viel mitbekommen und es ist schade, dass das keine Pflichtveranstaltung für heutige Politiker ist.
Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gern geschehen.
Und mit diesem Gespräch, das Silja Schultheiß mit unserem Berliner Mitarbeiter Juris Eschka führte, sind wir für heute am Tagesecho am Ende angelangt. In unserem Programm geht es nun weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Begegnungen, in der sich Martin Ježek mit den Problemen der regionalen Zeitungen und Radiosender in den tschechischen Grenzregionen befasst. Begegnungen. In Prag gibt es zahlreiche Korrespondenten, die für große deutsche Zeitungen bzw. Fernseh- und Rundfunksender berichten. Die kleineren deutschen Regionalzeitungen und Radiosender sind aber in den Grenzregionen auf tschechischer Seite so gut wie gar nicht vertreten. Und auch wenn sich ihre Redaktionen in unmittelbarer Nähe der tschechischen Grenze befinden, müssen sie oft ohne direkte Informationen aus dem Nachbarland auskommen. Umgekehrt, also was Informationen aus Deutschland für Regionalmedien in den tschechischen Grenzgebieten betrifft, ist die Lage nicht besser. Mit dieser, man kann beinahe sagen, kritischen Situation hat sich an der deutschen Botschaft in Prag eine Konferenz zur regionalen Zusammenarbeit der Medien befasst. Anders gesagt, tschechische und deutsche Journalisten sind dort einander begegnet. Damit willkommen zu unserer Sendereihe Begegnungen mit Martin Ježek. Zu beiden Seiten der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland gibt es eine Vielzahl von Regionalzeitungen und regionalen Rundfunksendern. Doch auch wenn deren Redaktionen unmittelbar benachbart sind, arbeiten sie nur sehr wenig zusammen. Meistens tauschen sie nur gegenseitig ihre Nachrichten aus. Eine Konferenz an der deutschen Botschaft in Prag hat sich letzte Woche damit befasst, wie die Medienzusammenarbeit intensiver werden kann. Der Botschafter Michael Liebal bezeichnete die Rolle der Medien in den deutsch-tschechischen Beziehungen als grundsätzlich. Alle anwesenden Journalisten waren sich darin einig, dass eine Zusammenarbeit der Redaktionen entlang der Grenze kaum existiert.
Viele sprachen davon, dass sie mit der Nachbarredaktion jenseits der Grenze Nachrichtenaustausch betreiben. Das funktioniert dann so, dass jemand die Nachrichten übersetzt und an die andere Redaktion faxt. Manfred Hartung aus der Redaktion Weidenland der Zeitung Der Neue Tag in Weiden hat nach der Konferenz gemeint, dass sein Blatt zwar früher mit der tschechischen Regionalzeitung Tachovský deník Tachauer Zeitung solchen Nachrichtenaustausch hatte. Irgendwie sei dies aber eingeschlafen. Warum? Das konnten auch seine Kollegen nicht beantworten. Zu der Frage, wie die Leser entlang der deutsch-tschechischen Grenze über ihren Nachbarn informiert werden, gibt es an der Universität Bayreuth verfasste Magisterarbeit, deren Autorin Gabriela Zlamal, Mitarbeiterin der Euregio Egrensis, kommentiert ihre Ergebnisse.
Da habe ich festgestellt, dass die Informiertheit an der tschechischen Seite so ungefähr 2 bis 3 Mal höher ist als die Informiertheit über den Nachbarn auf der deutschen Seite. Also das heißt, es gab 3 Mal so viel Informationen auf der tschechischen Seite. Was die Themen betrifft, war die Polarisierung sehr ähnlich. Also es gab 2 große Themenbereiche. Das war die Grenzkriminalität und dann die Begegnung und Partnerschaften. Bei der Grenzkriminalität war das ein bisschen anders polarisiert, weil die Deutschen die tschechische Grenze als Bedrohung empfinden oder ja schon, es ist halt mit den illegalen Schlepperbanden irgendwie verbunden mit Schmuggel. Die Tschechen berichten zwar auch über Grenzkriminalität, aber nicht aus der Angst der Bedrohung oder nicht, weil sie vor der Grenze fürchten.
In der Diskussion haben die Anwesenden begründet, warum sich die Situation auch 12 Jahre nach der Wende nicht geändert hat. Der Vertreter der Zeitung Frankenpost, Michael Neubauer, wies darauf hin, dass er natürlich Ansprechpartner in Tschechien hat. Er komme aber nicht dazu, sich mit den tschechisch-deutschen Themen zu befassen. Er sei einfach überlastet. Auf der anderen Seite der Grenze im westböhmischen Cheb-Eger ist die Lage noch schlechter. In der dortigen Redaktion sind Telefonate ins Ausland nicht erlaubt. Und dies, obwohl die Egerer Zeitung einem deutschen Verlagshaus gehört, der Passauer Neuen Presse. Die Problematik der deutsch-tschechischen regionalen Presselandschaft könnte überhaupt zu einem großen Teil auf der Medienstraße in Passau besprochen werden. Der Passauer Neuen Presse gehören nämlich nicht nur die Regionalzeitungen im Südwesten von Bayern, sondern auch die gesamte tschechische Regionalpresse sowie viele Zeitungen in Österreich. Alle diese Blätter bilden geografisch ein kompaktes Gebiet. Mitten durch dieses Gebiet verlaufen die Staatsgrenzen. Der stellvertretende Chefredakteur der Passauer Neuen Presse, Gerd Brunner, sieht darin aber keinen großen Vorteil. Seiner Ansicht nach arbeiten die einzelnen Mitglieder der Mediengruppe autonom und die Zentrale habe ihnen fast nichts vorzuschreiben. Brunner denkt, dass die Grenze in den Köpfen der Redakteure besteht. Erstens gibt es eine große Sprachbarriere und zweitens, man kenne sich nicht, man habe die Kontakte nicht, man kenne die andere Gegend nicht. Ideen und Projekte sind in der Konferenz trotzdem vorgestellt worden und einige Schritte wurden auch geplant. Schon seit Jahren gibt es zum Beispiel im Pilsener Regionalstudio des tschechischen Rundfunks die Sendung »Blick über die Grenzen«. Früher handelte es sich dabei, kritisch angemerkt, um eine Lesung aus übersetzten Regionalzeitungen aus der Oberpfalz. Der tschechische Rundfunk hat daraus jedoch gelernt und die neue Konzeption der Sendung auch in der Konferenz in der Prager Botschaft vorgestellt. Mehr erzählt die Leiterin dieser Sendung, Alena Semančíková.
Český rozhlas Plzeň ten pořad už trochu zreformoval z takového vlastně informativního čteného pořadu.
Die Sendung ist mittlerweile reformiert. Jetzt versuchen wir eine publizistische Sendung zu machen, die für die Hörer attraktiver ist. Wir wollen unsere Hörer auch durch bekannte Namen aus den deutsch-tschechischen Beziehungen locken. Es handelt sich dabei um Vertreter aus den Bereichen Kultur und Publizistik. Eine schöne Ergänzung sind Reportagen aus dem Alltagsleben. Es sind Gespräche mit Eisenbahnern und Landwirten dabei. So kriegen wir sozusagen Ansichten von unten. Die Pressenachrichten senden wir weiterhin, aber nun in gekürzter Form. Wir reflektieren alles, was im deutsch-tschechischen Bereich los ist. Bis jetzt bleiben wir unter 15 Minuten und das dürfte die optimale Länge sein.
Die deutsch-tschechischen Themen sind am Pilsner Redaktionstisch, also keine Außenseiter.
Im
tschechischen Rundfunk Pilsen sind dies keine Außenseiterthemen und können auch keine sein, wenn man die Geschichte und die geografische Lage unseres Sendegebietes Westböhmen bedenkt. An dieser Thematik kommen wir einfach nicht vorbei.
Wie sind aber die konkreten Einschaltquoten Ihrer Sendung?
Zájem posluchačů při vysílání tohoto magazínu neklesá, abych řekla tak skepticky. To jinak samozřejmě.
Das Interesse der Hörer stagniert, wenn ich das so skeptisch sagen kann. Mit einem Wunschkonzert können wir uns nicht vergleichen. Aber schlimmere Ergebnisse als unsere publizistische Sendungen haben wir auf keinen Fall. Eher bessere.
Bei idealen Bedingungen. Was wäre Ihre Vision der Sendung Blick über die Grenzen?
Já bych strašně stála o to, aby vedle toho našeho českého pohledu a těch otázek, které klademe...
Mir wäre es sehr viel wert, wenn neben unseren tschechischen Vorstellungen auch die deutschen Ansichten Inhalt der Sendung wären. Die Fragen, die wir als Tschechen stellen, sollten durch die deutsche Sicht und durch deutsche Fragestellungen ergänzt werden. Ich selbst bin durch das Leben in der Normalisierung deformiert und ich kann mir die deutschen Fragen eigentlich nicht vorstellen. Das würde der Sache sehr viel helfen und daraus würde sie auch leben können. Der Inhalt würde objektiver.
In anderen Worten, beide Sichtweisen, die tschechische und die deutsche, müssten sich in einem einzigen Medium verbinden. Unter den gängigen Regionalmedien ist ein solches Konzept aber nicht in Sicht. Bis die Journalisten also einander tatsächlich begegnen, wird es noch lange dauern. Vom Mikrofon verabschiedet sich Martin Ježek.
Und das war's auch schon wieder für heute von Radio Prag, dem Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.